Future Fuels, ein Podcast über CO2-neutrale Energien für morgen.
Deutschland soll klimaneutral werden bis 2045. Neben vielen Maßnahmen heißt das auch, der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor muss sinken. Ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Ziel zu erreichen, sind E-Autos. Die Herausforderung? Die Speicherung von Elektrizität als Energieträger. Wenn man Menschen fragt, warum sie sich kein E-Auto kaufen, sagen die meisten die geringe Reichweite. Ebenfalls vorne mit dabei das Gefühl, dass es einfach nicht genug Ladeinfrastruktur gibt. Die Umfragen zeigen aber auch, fast alle, die sich ein E-Auto gekauft haben, würden sich wieder eines kaufen. Und was die Reichweite angeht, ist die für den Alltag eigentlich meistens ausreichend. Wie weit man mit dem E-Auto kommt und wie oft nachgeladen werden muss, das bestimmt die Batterie. Was beim herkömmlichen Verbrennungsmotor der Kraftstoff im Tank ist, ist beim E-Auto der Strom in der Batterie. Sie ist das zentrale Bauteil neben dem Elektromotor. Das Batteriesystem ist Energiespeicher und Kraftzentrum und bestimmt maßgeblich die Qualität eines Elektrofahrzeugs. Daher wollen wir uns das in dieser Folge mal genauer ansehen. Wie funktioniert so eine E-Auto-Batterie? An was wird derzeit geforscht? Welche technologischen Fortschritte sind erwartbar? Und wo gibt es physikalische Grenzen? Wo und wie werden diese Batterien produziert? Und, auch das ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion um E-Mobilität, welche Alternativen gibt es zu den teils kritischen Rohstoffen? Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Das ist Folge 13 von Future Fuels. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wenn wir über Batterien für E-Autos sprechen, meinen wir eigentlich wiederaufladbare Akkus. Diese müssen vor allem besonders robust und leistungsfähig sein. Das heißt, eine möglichst hohe Lebensdauer und Energiedichte haben. Und das bei den unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen. Die Energiedichte gibt dabei an, wie leistungsstark eine Batterie ist. Sie beschreibt die Konzentration von Energie auf eine bestimmte Einheit. Meist wird sie in Wattstunden pro Kilogramm angegeben. Heißt, je größer die Energiedichte, desto mehr Energie kann pro Einheit gespeichert werden und desto leistungsfähiger ist die Batterie. Sprich, umso mehr Reichweite hat ein E-Auto. Verschiedene Batterietypen unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die verwendeten Materialien und die Bauart. In E-Autos kommen derzeit vor allem Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Sie sind relativ kompakt und dennoch sehr leistungsfähig. Bevor wir uns genauer mit diesem Batterietyp befassen, wollen wir erstmal eine ganz grundsätzliche Frage klären. Wie funktioniert so eine Batterie überhaupt?
Also wenn ich gefragt werde, wie eine Batterie funktioniert, dann versuche ich das immer mit so einem Modell zu erklären, welches zwei Regale und ein paar Fußbälle beinhaltet.
Das ist Maximilian Fichtner. Er ist Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm und Professor für Festkörperchemie an der dortigen Universität.
Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Regale. Das eine steht ein bisschen höher, da schreiben wir Minus drauf. Und das andere steht ein bisschen niedriger, da schreiben wir Plus drauf. Und dann haben wir lauter Fußbälle und da schreiben wir Lithium drauf. Ja, und wenn wir jetzt diese Fußbälle alle in das höhere Regal, in das Minusregal einsortieren, dann ist die Batterie geladen. Ja, und wenn ich dann so ein bisschen dran rüttle, dann purzeln die raus, gehen über einen Zwischenraum. In der Batterie nennt man das Elektrolyt. Das ist eine Flüssigkeit und die sortieren sich dann automatisch in das untere Regal ein. Da halten sie sich am liebsten auf. Und wenn die alle da drin sind, ist die Batterie entladen.
Diesen Prozess kann man auch wieder rückgängig machen, sagt Maximilian Fichtner, indem man Energie aufwendet, die Bälle also wieder in das obere Regal einsortiert. Die Batterie wird wieder aufgeladen. Deswegen spricht man bei E-Auto-Batterien auch von Akkus. Aber momentan bewegen sich in unseren Regalen ja nur die Bälle mit dem Lithium hin und her. Kein Strom.
Und der Trick dabei ist, dass das Lithium, das ist positiv geladen und es kann nur dann wandern, wenn praktisch über einen anderen Weg, und das ist unser Stromkreis, eine negative Ladung, nämlich so ein Elektron, praktisch den gleichen Weg nimmt, sodass es dann sich wieder vereinigt. Das heißt, wir nehmen die Lithiumspeicherung praktisch als Trick, um Elektronen oder damit elektrischen Strom in die eine oder andere Richtung zu schicken.
Was viele nicht wissen, die ersten Autos auf unseren Straßen sind jahrzehntelang elektrisch gefahren, bis sie vom Verbrennungsmotor abgelöst wurden, sagt Maximilian Fichtner. Denn damals konnten die verwendeten Bleibatterien nicht mit dem neuen Verbrennungsmotor mithalten. Die E-Autos sind in Vergessenheit geraten und wurden erst wieder Anfang der 1990er populär, nämlich als die Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt kam. Die war deutlich leistungsfähiger und billiger. Die Lithium-Ionen-Batterie, sagte Helmholtz-Chef, hat das Feld von hinten aufgerollt. Seit ihrer Einführung hat sich die Speicherkapazität vervierfacht. Der Preis ist um das 18-fache gesunken. Die Lithium-Ionen-Batterie ist derzeit der Standard bei E-Autos. Schauen wir uns den Aufbau daher mal genauer an.
Der Minuspol bei der Lithium-Ionen-Batterie ist immer Graphit. Das ist das schwarze Zeug, was wir so im Bleistift drin haben. Wenn man durchs Mikroskop schaut, hat es tatsächlich auch so eine Regalstruktur. Das ist wie so ein Blätterteig, da krabbelt dann das Lithium rein. Und auf der anderen Polseite hat man immer ein Metalloxid. Das sind auch solche Schichten. Ursprünglich war das mal reines Kobaltoxid. Ja, aber da hat man schnell gemerkt, das ist keine besonders gute Idee, weil Kobalt ist teuer, es ist giftig. Deshalb hat man schon in den 90er Jahren versucht, das Kobalt wieder rauszunehmen. Hat es ersetzt durch andere Materialien, Nickel und Mangan, und hat da solche Mischungen gemacht, die gleiche Struktur haben, die aber mehr Speicherkapazität haben.
In den heutigen Batterien sind nur noch wenige Prozent Kobalt verbaut. Manche Hersteller kommen sogar ganz ohne aus. Daher wird mit Hochdruck an neuen Materialien geforscht. Weg von kritischen Rohstoffen. Ein Megatrend, wie der Helmholtz-Direktor sagt.
Und der Gewinner bei dieser Geschichte ist das Eisenphosphat. Das ist ein häufiges, ungiftiges Mineral. Das kriegen sie für einen relativ günstigen Preis. Und mit dem fahren jetzt in China schon die ersten Autos rum mit über 1000 Kilometer Reichweite, ne, auf der Basis von diesem Eisenphosphat.
Teilweise werde das verbaute Eisenphosphat um eine Mangankomponente erweitert, denn dadurch steigt die Speicherkapazität weiter an. Manganoxid, sogenannter Braunstein, komme eigentlich überall vor, erklärt Maximilian Fichtner. Auch auf der anderen Seite, am Minuspol, tut sich einiges. Statt Graphit strebt man eine Mischung aus Kohlenstoff und Silizium an. Silizium ist ein Hauptbestandteil von Sand und das zweithäufigste Element auf der Erde.
Das speichert eine ganze Menge Lithium. Also mit dieser Minuspolmaterialien bekommen wir schon Performances hin, wie man sie eigentlich von der sogenannten Festkörperbatterie erträumt hat. Ja, das heißt, wir erreichen das schon auch mit der klassischen Technologie mittlerweile.
Die Idee der Festkörperbatterie kam vor ein paar Jahren. Statt eines flüssigen Elektrolyts wird dort ein festes Material verbaut. Derzeit gäbe es zwar noch viele Herausforderungen, sagt Maximilian Fichtner, aber Automobilhersteller wie VW und BMW investieren schon seit einigen Jahren in die Forschung. Und die Hoffnungen sind groß. Höhere Speicherkapazitäten, schnelleres Laden. In den vergangenen Jahren hat es in Sachen Batterietechnik wahnsinnig große Sprünge gegeben. Der Grund? Innovative neue Materialien und vor allem eine völlig neue Art, Batterien aufzubauen. Bevor wir näher darauf eingehen, schauen wir uns erstmal an, wie genau so eine Batterie im Einzelnen aufgebaut ist. Die kleinsten Bauelemente sind die sogenannten Batteriezellen. Derzeit gibt es drei Zelltypen: prismatische, zylindrische und sogenannte Pouchzellen. Die Begriffe beziehen sich auf die jeweilige Form und Bauweise der Zellen. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf Produktionskosten, Lebensdauer, thermische Regulierung und Energiedichte. Laut Fraunhofer-Institut wird sich in Zukunft die Pouchzelle weiter durchsetzen, da sie das größte Potenzial für die Optimierung der Energiedichte besitzt. Die Pouchzelle ist flexibel formbar, daher auch der Name Pouch, Beutel. Sie wird meist in Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Hergestellt werden Batteriezellen auch in Deutschland, zum Beispiel bei Custom Cells. Das Unternehmen aus dem schleswig-holsteinischen Itzehoe ist weltweit führend bei der Entwicklung und Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen. Geschäftsführer Project Business Benno Leutner beschäftigt sich seit fast 15 Jahren mit diesem Thema.
Eine Batteriezelle befindet sich im Fahrzeug, ist mehr oder weniger das kleinste Bauelement, was dann in so einer Batterie vorhanden ist. Das heißt, es werden sehr viele Batteriezellen zueinander geschaltet. Umso mehr Zellen da in Reihe sind, umso höher ist dann die Spannung oder aber auch dann gerade die Reichweite. Das heißt, für das werden gegebenenfalls Batteriezellen sogar noch parallel dazu geschaltet. Und genau dieser Verbund aus in Serie oder auch dann parallel zueinander verschalteten Batteriezellen ergibt dann so eine Gesamtbatterie.
Batteriezellen sind in der Regel etwas größer als eine Schokoladentafel. Wenn man mehrere dieser Zellen zusammenschaltet, hat man ein Batteriemodul. Das ist ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Mehrere dieser Module zusammengefasst in einem großen Behälter ergeben ein Batteriepack. Aber was macht man jetzt anders? Was zeichnet aktuell technologische Innovationen aus? Dazu nochmal Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut.
Die haben jetzt Zellen gebaut, die jetzt nicht mehr so groß sind wie eine Schokoladentafel, sondern die sind so groß wie ein Dielenbrett. Das heißt, die gehen über die gesamte Breite des Autos und die machen das dann ganz einfach. Die haben dann so einen Rahmen und dann klicken sie die Dinger einfach senkrecht ein, sind auch effektiver, was die Temperierung, also die Kühlung angeht, wichtig beim Schnellladen, und sparen dadurch halt eine Menge Aufbau- und Verbindungstechnik. Also die Technik erlaubt eine Einsparung von bis zu 40% an dieser Aufbau- und Verbindungstechnik. Und sie erlaubt halt, sag mal, um ein Drittel mehr Speichermaterial in diesem Volumen unterzubringen. Das ist im Augenblick also wirklich ein großer Durchbruch, weil es unsere Materialpalette öffnet.
Die Anzahl und Größe der verbauten Zellen bestimmen die Leistungsfähigkeit der Batterie. Indem die großen Zellen ohne zusätzliche Modulstruktur in die Packs eingebaut werden, wird der vorhandene Raum optimal ausgenutzt. Durch die neue Bauweise kann man nun neue, nachhaltigere Materialien verwenden. Es sind Materialien, die bis vor einigen Jahren überhaupt nicht in Frage kamen. Zum Beispiel, weil sie zu viel Raum eingenommen haben. Maximilian Fichtner sagt, dass viele dieser neuen Materialien auch viel günstiger und nachhaltiger seien, da sie in großen Mengen vorhanden sind. Weltweit, also auch in Europa und Deutschland. Das Fraunhofer-Institut spricht von einem Paradigmenwechsel. In Zukunft wird nicht mehr die Anwendung an die Batterie angepasst, sondern das Batteriedesign an die Anwendung. Für das Auto heißt das, die Batterie als Kernelement verschmilzt immer mehr mit dem Gesamtfahrzeug. Viele Hersteller forschen an neuen Pack-Architekturen, Cell-to-Pack etwa. Man lässt die Module weg, integriert die Batteriezelle also direkt in den Batteriepack. So können Kosten gesenkt und Energiedichten erhöht werden. Der neueste Trend: Cell-to-Chassis. Die Zellen werden direkt im Fahrgestell verbaut. Benno Leutner erklärt, wie das funktioniert.
Normalerweise nutzt man dafür bestehende Bauräume, der Unterboden im Fahrzeug, also genau der Bauraum, der jetzt momentan noch den Platz zwischen der Fahrbahn und dann aber auch den Sitzen ist. Das ist normalerweise ein schöner, rechteckiger Bereich. Und in diesem Bereich kann man dann diese Batteriezellen dann auch verbauen. Andere Modelle oder auch gerade Hybride, die versuchen das eher dann an der Stelle des bisherigen Tanks oder dann auch zum Beispiel in den Bereich des Kofferraums mit unterzubringen. Aber im Normalfall versucht man das natürlich möglichst homogen auch über das Fahrzeug zu verteilen. Das heißt, nicht eine schwere Batterie dann zu weit hinten oder zu weit vorne im Fahrzeug zu platzieren, so dass eben homogen über das ganze Fahrzeug verteilt ist.
Halten wir also fest, in Sachen Batterietechnik hat sich einiges getan. Durch neue Materialien und Bauweisen werden die Akkus von E-Autos leistungsfähiger, günstiger und nachhaltiger. Nehmen wir zum Beispiel Silizium. Das wird auch in Deutschland abgebaut. Nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie versuchen viele Automobilhersteller vermehrt regionale Lieferketten aufzubauen. In Deutschland entstehen immer mehr Fabriken. VW baut derzeit eine Batteriezellfabrik in Salzgitter. Opel und Mercedes wollen eine Anlage in Kaiserslautern aufbauen. Tesla in Grünheide. Die Automobilhersteller, sagt Benno Leutner, eignen sich immer mehr Know-how an, kaufen also nicht nur fertige Batteriepacks, sondern sind an der Entwicklung von Batteriezellen beteiligt und beschäftigen sich mit potenziellen Materialien. Welche Chancen sieht er also für den Standort Deutschland?
Natürlich ist auch da die Batteriezelltechnologie abhängig von Energieverfügbarkeit. Das heißt, umso attraktiver wir aber auch Energie natürlich auch nutzen können für die Zellproduktion, umso attraktiver ist der Standort auf der einen Seite. Das andere ist aber auch dann eine preislich attraktive Anwendung auch zu schaffen. Natürlich auch eine gewisse Verfügbarkeit auch der Materialien. Ich gehe schon stark davon aus, dass die Nachfrage deutlich steigen wird und natürlich dann das Angebot auch steigen muss.
Vor allem die hohen Energiekosten sind derzeit in Deutschland ein Problem. Zwischen 15% und 25%, schätzt Benno Leutner, machen diese an den gesamten Produktionskosten von Batteriezellen aus. An diesem Hebel müsse dringend gearbeitet werden. Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut nennt noch einen weiteren Aspekt, warum Batterien aus Deutschland derzeit vergleichsweise teurer sind.
Und der deutsche Markt, der ist halt relativ teuer, weil es die deutschen Hersteller, die haben halt diese Entwicklung, von der ich vorhin gesprochen habe, noch nicht realisiert, mit diesen großformatigen Zellen, mit dieser einfachen Herstellungsweise, sind immer noch ein bisschen bei ihrer Modulbauweise und sind dann auch gezwungen, teurere Materialien zu verwenden. Also ich glaube, dass sich da einiges tut im Augenblick.
Damit sich die E-Mobilität in der breiten Masse durchsetzen kann, müssen Batterien günstiger werden. Die hohen Fixkosten für die Batterie sorgen für die derzeit hohen Einstiegspreise bei E-Autos. Heißt, günstigere Batterien, günstigere Kaufpreise. Denn es braucht mehr erschwingliche Kleinwagen mit E-Antrieb. Hoffnungen setzt man vor allem in diesem Bereich auf eine ganz neue Batterietechnik. Die Natrium-Ionen-Batterie. Das nächste heiße Ding, wie Maximilian Fichtner sagt, denn diese kommt komplett ohne kritische Rohstoffe aus. Die verwendeten Materialien sind außerdem viel billiger. Die Batterie ist schnell belastbar und sehr temperaturunempfindlich. Auch bei minus 20 Grad, erklärt der Helmholtz-Direktor, hat sie noch fast die volle Kapazität. Bei der Lithium-Ionen-Batterie hingegen lasse die Speicherkapazität bei niedrigen Temperaturen schnell nach. Wird sich diese Batterie in Zukunft durchsetzen? Die Experten meinen, es wird verschiedene Batterietypen für verschiedene Anwendungsbereiche geben.
Der eine, dem ist die Lebensdauer vielleicht wichtig, weil er sehr lange und sehr ausgiebig pendelt. Dem anderen ist die Leistung wichtiger oder vielleicht auch der eine, der stärker dann in der Polarregion zur kalten Jahreszeit fährt. Der andere, der dann stärker irgendwo in Dubai oder dann gerade in Heißländern auch mitfährt.
Auch die Größe des Autos spielt eine Rolle, sagt Benno Leutner.
Wie schafft man es vielleicht auch, attraktive Autos zu bauen, die dann vielleicht deutlich kleiner sind? Aber dann stellt sich auch die Frage, muss dann so ein Kleinwagen automatisch eine Reichweite haben von 500 Kilometern oder von 800 Kilometern? Umso mehr Batterien ich natürlich installieren muss, umso teurer wird mein Fahrzeug. Wenn ich morgens zur Arbeit pendel, meine 10 Kilometer, dann brauche ich jetzt kein Fahrzeug, um jeden Tag möglicherweise 300 Kilometer zu fahren.
Momentan, sagt Benno Leutner, stehen wir hier noch ganz am Anfang. Wie beim Verbrennungsmotor, wo es unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse gibt, wird es auch im Bereich der E-Mobilität verschiedene Angebote mit jeweils verschiedenen Batterietechniken geben. Wo werden wir in ein paar Jahren stehen? Wird es ähnlich große Technologiesprünge geben wie bei Handys und Speicherkarten? Ja, sagt Maximilian Fichtner, diese großen Sprünge, die machen wir gerade.
Vor ein paar Jahren hat eine Batteriezelle eine Speicherkapazität gehabt, vielleicht von 200 Wattstunden pro Kilogramm. Im Augenblick hat sie 250. Die Chinesen haben gerade eine vorgestellt von 710. Ja. Das sind schon Sprünge drin, die mittlerweile, man muss ja immer einen Vorbehalt machen, dass es auch kommerzialisiert werden kann. Aber wenn das gelingt, und davon gehe ich mal aus, dann können sie damit auch schon fast fliegen.
Bleibt noch die Frage, was passiert mit den ausgedienten Batterien? Bei der Produktion eines E-Autos entsteht heute noch mehr CO2 als bei einem vergleichbaren Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Den größten Anteil daran hat die Herstellung der Batterie. Erst durch eine längere Lebensdauer kann sich das wieder ausgleichen. Es gilt also, die Batterien mit erneuerbarem Strom und so lange wie möglich zu nutzen. Zum Beispiel, indem sogenannte smarte Batterien mit Sensoren ausgestattet werden, um das Ladeverhalten zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern. Im Rahmen eines EU-Projekts wird außerdem an sogenannten selbstheilenden Batterien geforscht. Die können kleine Schäden selbst reparieren. Wenn die Batterie dann irgendwann ausgedient hat, sollte sie bestmöglich recycelt werden. Laut Benno Leutner von Custom Cells gibt es hier allerdings noch viel zu tun. Wie viel Energie lohnt es sich, in das Recycling zu stecken? Sollte der gesetzlich vorgeschriebene Anteil an recycelbaren Materialien weiter erhöht werden? Solche Fragen müssen geklärt werden. Bei Custom Cells, sagt er, wird die Recyclingfähigkeit schon bei der Entwicklung mit eingeplant.
Das heißt, wie gut ist meine Batteriezelle danach auch recyclingfähig? Gibt es vielleicht irgendwelche Materialien, die ich miteinander verbinde, die nicht recycelt werden können? Wie kann ich vielleicht bereits intelligent die Batteriezelle so planen und so entwickeln, dass ich sie danach auch gut recyceln kann?
Marktführer in Sachen Recycling ist das belgische Chemieunternehmen Umicore. Die Batterien werden auseinandergenommen und geschreddert. So können bis zu 95% der verbauten Rohstoffe recycelt werden. Auch deutsche Unternehmen wie Metso sind hier aktiv. Geht es nach der EU, soll jeder Elektroauto-Akku ab 2027 einen Batteriepass erhalten. Damit können Gebrauchtwagenkäufer auf einen Blick erkennen, wie leistungsstark die Batterie noch ist. Außerdem wird vermerkt, wo der Akku herkommt und wie er hergestellt wurde. Kurzum, wie umweltfreundlich der Akku ist. Die Batterie ist das Herzstück des E-Autos. Sie bestimmt, wie viel Power und Ausdauer das Fahrzeug hat, wie weit man damit kommt, wie oft geladen werden muss. In den vergangenen Jahren hat sich die Leistungsfähigkeit enorm gesteigert. Durch neue Materialien und platzsparendere Bauweisen hat die Technologie enorme Sprünge gemacht. Um die Forschung zu beschleunigen, setzt man immer mehr auf Algorithmen und KI. Denn es existieren mehr als 42 Milliarden mögliche Kombinationen für die verbauten Materialien. Neben der derzeit gängigsten Lithium-Ionen-Batterie gibt es immer mehr alternative Technologien. Viele werden noch nicht industriell in Großserie produziert, denn die Umstellung auf die Post-Lithium-Ionen-Batterien erfordert neue Prozesstechnologien und Kompetenzen und damit auch hohe Investitionen. Die Experten aber sind sich einig. Die Entwicklung neuer Batterietechniken wird ebenso rasant weitergehen wie in den vergangenen Jahren. Und auch der Standort Deutschland wird sich weiterentwickeln. Auch wenn der derzeit noch mit vergleichsweise hohen Produktionskosten zu kämpfen hat. Das Ziel der Forscher und Entwickler? In Zukunft Batterien günstiger, nachhaltiger und leistungsfähiger machen. Und damit all jene Hauptargumente entkräften, die derzeit noch gegen den Kauf eines E-Autos sprechen. Das war Future Fuels, Folge 13. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch bei Folge 14 wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie und Produktion, Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.